Ja, wir sind heute in einer neuen Reihe, schon seit letzten Sonntag eigentlich, und zwar, wenn Gott Klartext redet. Das letzte Mal ging es darum, Gott spricht durch Menschen wie Nathan. Ich war leider nicht da, weil wir mit unserem Hauskreis gekocht haben, deswegen wusste ich nicht, um was es geht. Aber ich habe schon gesehen, heute riecht es auch wieder ganz lecker. Ich weiß jetzt nicht, wer heute kocht, aber es riecht schon sehr verheißungsvoll. Gott redet aber auch durch Tiere und die Schöpfung, darum soll es heute so ein bisschen gehen. Bileam und der Esel ist mein Thema. Und ich werde mich eher auf den Esel als auf Bileam konzentrieren, das schicke ich schon vorweg. Gott redet auch durch Visionen und Träume. Der Mann aus Mazedonien, darum soll es beim nächsten Sonntag gehen. Und durch seine Engel, darum geht es dann in der letzten Reihe aus dieser Folge, der Bote bei Gideon. Also Gott redet auf ganz verschiedene Weise, natürlich auch durch sein Wort. Und wenn ihr nachlesen wollt, was heute die Grundlage unserer Predigt ist, dann könnt ihr das tun im vierten Buch Mose. Und bevor ich es vergesse, ein kleiner Exkurs, ich sehe da den Martin, die Regina. Martin kann nachher nochmal was zum Alpha-Kurs sagen, der dann demnächst anfängt. Du kommst nicht drum rum, nein. Ja, also viertes Buch Mose, Kapitel 22, könnt ihr zu Hause dann nachlesen. Ich werde es eher nacherzählen heute. Vierter Mose 22, ab Vers 21. Worum geht's da? Das Volk Israel ist dabei, das Land einzunehmen, das Gott ihm verheißen hat. Und da gibt's Balak, den König der Moabiter, der das Volk jenseits des Jordans nahe Jericho lagern sieht und die Panik bekommt. Und er sendet nach Bileam, einem bekannten Seher in seiner Zeit, ein Seher und Wahrsager, wahrscheinlich mit heidnischem Hintergrund, wir wissen es nicht genau. Bileam war jedenfalls eine Berühmtheit in seiner Zeit und seiner Region. Das wird auch dadurch wiedergespiegelt, dass das vierte Buch Mose ihm ganze 3 Kapitel widmet. Er kommt da nicht so ganz gut weg, ihr könnt das ja mal nachlesen. Man hat zum Beispiel auch seinen Namen in einer jahrtausendealten aramäischen Inschrift gefunden, in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, also da, wo ich geboren bin. Und manche von euch heute Morgen auch. Also ihr seht, Bileam war eine Berühmtheit. Sogar Rembrandt hat ihm ein Gemälde gewidmet. Ich hätte es heute Morgen gerne mitgebracht, aber ich habe es vergessen. Also Bileam und sein Esel könnt ihr zu Hause mal googeln. Rembrandt hat dem Bileam und dem Esel ein Gemälde gewidmet. Bileam kam aus Mesopotamien, aus dem Irak. Und er hat interessanterweise die Geburt Jesu vorausgesehen, wenn man so will. Er hat nämlich den Stern von Bethlehem und damit die Geburt von Jesus vorausgesagt. Aber das hat ihn nicht davor geschützt, seine Gaben, die er ja wahrscheinlich von Gott hatte, zu missbrauchen und nicht im Sinne Gottes anzuwenden. Und so kommt es, dass Bileam eigentlich in allen Schriften der Bibel, angefangen von Mose bis zur Offenbarung der Nachwelt, uns heute dadurch bekannt ist, dass er nicht das getan hatte, was Gott wollte, sondern dass er Gott für Ehre und Geld und Götzen verraten wollte. Er sollte nämlich im Auftrag von König Balak das Volk Israel verfluchen. Das ist also eine ganz spezielle Taktik der Kriegsführung. Er sollte das Volk Israel verfluchen, damit es dann eben nicht mehr in der Lage ist, Balak und die Moabiter zu besiegen. Mit der Aussicht auf einer großen Belohnung zieht Bileam jetzt nun los in der Gesandtschaft des Königs nach Moab, um dem Wunsch von Balak nachzukommen. Und da setzt unser Text ein, den ihr dann ja zu Hause nachlesen könnt, 4. Mose 22. Ich werde es einfach ein bisschen umschreiben, sonst würde es zu lang dauern. Bileam reitet auf einem Esel, das normale Lasttier der damaligen Zeit, gegen Moab hin zu König Balak. Und da kommt es, so erzählt uns die Bibel, dass ihm ein Engel den Weg versperrt. Dieser Engel hat ein Schwert in der Hand und ist entschlossen, Bileam seinen eigensinnigen Weg zu verwehren. Aber Bileam bekommt von all dem zunächst gar nichts mit. Er wundert sich nur, warum die Eselin plötzlich den Pfad verlässt und auf das Feld ausweicht. Wahrscheinlich denkt er, blöder, störrischer Esel. Aber wir sehen das im Laufe des Bibeltextes, dass die Eselin offenbar etwas wahrnimmt, was Bileam nicht sehen kann. Dass sie Augen hat für die himmlische Dimension. Sie versucht, dem Engel mit dem Schwert auszuweichen. Doch ihr Herr schlägt wütend auf sie ein und zwingt sie wieder zurück auf den Pfad. Nun stellt sich der Engel an eine Stelle, an der der Weg auf beiden Seiten von Mauern gesäumt ist. Das findet man oft in Italien zum Beispiel oder auch im Orient, dass da die Wege von Mauern gesäumt sind, um die Felder, eben die Olivenhaine und sowas abzutrennen. Und die Eselin versucht nun wieder einen Weg zu finden an dem Engel vorbei, der da thron steht mit seinem Schwert und drängt sich ganz nah an die Mauer, um so vielleicht dem Engel ausweichen zu können. Dabei klemmt sie den Fuß ihres Herrn an der Mauer ein, zwischen Eselsleib und Mauer, und der schlägt sie natürlich erneut. Alle, die schon mal geritten sind, haben vielleicht eine ähnliche Erfahrung gemacht. Natürlich nicht die professionellen Reiter, aber so Reiter wie ich. Ja, schließlich tritt der Engel als letzte Maßnahme an die engste Stelle des Weges, wo es nun gar kein Ausweichen, gar kein Entkommen mehr gibt. Und da bleibt der Eselin gar nichts anderes mehr übrig. Sie lässt sich einfach auf alle Viere nieder und er fällt auf ihre Knie und sie will sich nicht dem Willen des Herrn widersetzen. Bileam klettert nun vom Rücken der Eselin und schlägt erneut auf sie ein. Doch Gott hat Erbarmen mit seinem Geschöpf und öffnet ihr den Mund der Eselin. Was habe ich dir getan? Warum schlägst du mich jetzt schon zum dritten Mal? Sagt sie. Bileam interessanterweise scheint sich darüber gar nicht zu wundern, dass seine Eselin plötzlich redet. Er schreit dann ganz außer sich, weil du mich zum Narren hältst, hätte ich nur ein Schwert in der Hand, ich würde dich töten. Noch einmal spricht die Eselin so, dass Bileam es verstehen kann. Bin ich nicht deine Eselin, auf der du schon immer geritten bist? Habe ich jemals so etwas getan wie heute? Bileam kommt wieder etwas zu sich und sagt, nein. Endlich öffnet Gott auch ihm die Augen, damit auch er sehen kann, was ihm bisher verborgen war. Dieser Blick in Gottes Wirklichkeit auf diesen machtvollen Engel mit dem Schwert in der Hand, der ist für ihn so überwältigend, dass er sich vor Angst und Ehrfurcht auf den Boden wirft. Der Engel fragt ihn vorwurfsvoll, warum hast du deine Eselin dreimal geschlagen? Ich war es, der dich aufgehalten hat, weil dein Weg sonst ins Verderben führt. Deine Eselin hat mich gesehen und ist mir dreimal ausgewichen. Hätte sie es nicht getan, dann hätte ich dich mit dem Schwert getötet und sie am Leben gelassen. Bileam bereut seinen Eigensinn. Und der Engel weist ihn an, zwar weiterzuziehen zu König Balak, aber nur das über Israel zu prophezeien, was Gott ihm sagt. Und die Geschichte endet dann damit, dass Bileam es einfach nicht schafft, einen Fluch über seine Lippen zu bringen, sondern er muss das Volk Israel segnen, insgesamt 4-mal, natürlich gegen den ausdrücklichen Wunsch von Balak. Ja, natürlich könnte ich jetzt auch viel über Bileam erzählen und darüber, wie wir oft Gaben von Gott geschenkt bekommen und sie vielleicht nicht in den Dienst Gottes stellen und was dann passiert oder dass es eigentlich ein Leben ist, was dann letztlich vergeudet ist. Das wäre eine andere Predigt. Ich habe mich heute entschieden, eher über diesen Schöpfungsaspekt zu reden, der da drin ist, dass Gott der geschundenen Kreatur, sich um die geschundene Kreatur sorgt. Gott sorgt sich um seine Schöpfung, ist mein erster Gedanke. Gott liebt alle seine Geschöpfe. Und auch wenn er den Menschen, uns als Verwalter über seine Welt eingesetzt hat, dann heißt das nicht, dass wir immer den vollen Durchblick haben. Manchmal können offensichtlich Tiere die himmlische Dimension besser wahrnehmen als wir. Sie geben dem Schöpfer Ehre, während wir störrisch wie ein Esel darauf beharren, unseren selbstgewählten Weg weiterzugehen, auch wenn er ins Verderben führt. Gott sorgt sich um seine Geschöpfe. So bringt der Engel des Herrn seine Empörung darüber zum Ausdruck, dass Bileam seine Eselin misshandelt. Und er ist entschlossen, die gehorsame Eselin nicht für den Ungehorsam von Bileam leiden zu lassen. Bileam würde er töten, das Tier aber am Leben lassen. Eine interessante Wendung. Jesus hat einmal zu seinen Jüngern gesagt, welchen Wert hat schon ein Spatz auf dem Dach? Man kann 5 von ihnen für einen Spottpreis kaufen. Und doch vergisst Gott keinen einzigen von ihnen. Gott liegt seine Schöpfung am Herzen. Da können wir von ihm lernen. Es stimmt zwar, dass Jesus auch sagt, ihr seid Gott mehr wert als ein ganzer Spatzenschwarm. Doch das gibt uns nicht den Freibrief dafür, Gottes Schöpfung auszubeuten oder seine Geschöpfe zu misshandeln. Nur weil wir die Sprache der Tiere nicht verstehen, heißt das ja nicht, dass sie dumme und stumme Kreaturen sind. Wer weiß das schon, wissen wir es? Vielleicht haben sie ihren ganz eigenen Zugang zu Gott und seinen Engeln, von dem wir nicht die geringste Ahnung haben. Gott sagt, das könnt ihr im Psalm 50 nachlesen, alle Tiere in Wald und Flur gehören mir, auch das Vieh auf tausenden von Hügeln. Ich kenne jeden Vogel in den Bergen. Alles, was sich in Feld und Wiese regt, ist mir vertraut. Gott sorgt sich um seine Schöpfung. Und wenn wir ihm Freude machen wollen, dann tun wir dasselbe. Mein zweiter Gedanke, Gott spricht durch die Schöpfung. Ausgerechnet ein Esel, das Tier, über das die Welt sich lustig macht. Du dummer Esel. Ach, sie ist halt wieder störrisch wie ein Esel. Oder da hat er sich mal wieder zum Esel gemacht. Ausgerechnet dieses Tier gebraucht Gott, um einen Menschen, in unserem Fall Biliam, auf sich aufmerksam zu machen. Oder ausgerechnet das Schaf, ein Tier, über das die Welt sich lustig macht. Schwarzes Schaf, blödes Schaf, schon das Schaf. Das wird von der Bibel und vor allem von Jesus als Bild für uns, die Gemeinde Jesu und für die Menschen, die er retten will, gebraucht. Ich war neulich bei einem Gottesdienst bei der Jesusbruderschaft in Gnadenthal. Und da habe ich Seminarteilnehmer kennengelernt, die an einem sehr interessanten Seminar teilgenommen haben. Da ging es nämlich darum, dass man mit einem Hirten, einem Schäfer mitzieht und dann auch mit den Schafen unterwegs ist und so aus der Ansicht dessen, wie der Hirte mit seinen Schafen umgeht, wie die Schafe sich verhalten, auch etwas über Gott lernt. In der Bibel gibt es ja ganz, ganz viele Bilder davon, dass Gott der Hirte ist und wir die Schafe. Und die Seminarteilnehmer waren total begeistert und haben auch erzählt, dass sie wirklich ganz viel darüber gelernt haben, durch diese Ansicht der Schöpfung oder dieses Elementes, der Hirte und seine Schafe, haben sie ganz viel für sich und ihre Beziehung zu Gott gelernt. Gott spricht durch die Schöpfung. Und er schätzt seine Schöpfung wert, alles in seiner Schöpfung. Es gibt kein Tier oder keine Pflanze, die zu hässlich oder zu unwichtig für ihn wäre. Er hat seine Schöpfung, die ganze Schöpfung dazu bestimmt, zu uns zu sprechen und seine Existenz und Herrlichkeit bekannt zu machen. Sei es die Spinne oder der Pfau, die Kakerlake oder der Adler, die Brennnessel oder die Rose. Sie alle preisen Gott durch ihr bloßes Sein. Und in allem können wir etwas von der Größe des Schöpfers lernen. Kleiner Exkurs mit den Kakerlaken, ist mir sehr schwer gefallen. Wir waren ja auch eine Weile in Israel im Johanniterhospiz und nicht, dass es da überall Kakerlaken gibt, aber in unserer Wohnung speziell, die hatte einen Keller und in dem Keller gab es so große Kakerlaken. Den habe ich dann irgendwann Namen gegeben, und wir haben sie dann immer mit Rasierschaum eingesprüht und wenn sie dann ganz benommen waren, rausgetragen. Also das muss auch nicht unbedingt sein, aber da habe ich gedacht, okay, auch die Kakerlaken haben ihren Wert, aber bitte nicht in meiner Wohnung. Ja, Paulus schreibt, das, was von Gott erkennbar ist, wird ja in ihrem Leben, nämlich im Leben der Menschen, die Gott nicht kennen, offensichtlich, weil Gott es ihnen deutlich vor Augen gestellt hat. Das, was zu seinem unsichtbaren Wesen gehört, kann schon seit Erschaffung der Welt anhand seiner Schöpfungswerke mit dem Verstand begriffen und angeschaut werden. Paulus ist ja immer so ein bisschen kompliziert. Was er, glaube ich, eigentlich sagen will, ist, dass wir Gott in der Schöpfung erkennen können. Sogar Menschen, die nicht oder noch nicht mit Gottes Geist erfüllt sind, können in der Schöpfung einen Hinweis auf den Schöpfer finden. Es gibt keinen Ort auf der Welt, an dem Gott nicht zu finden ist, denn die ganze Welt gehört ihm. Eine jüdische Geschichte erzählt, ein Heide fragte einmal Rabbi Josua, warum wählte Gott ausgerechnet einen Dornbusch, um mit Moses aus ihm zu reden? Der Rabbi antwortete, ich sage dir, Gott hat den ärmlichen und kleinen Dornbusch gewählt, um dich zu belehren, dass es auf Erden keinen Platz gibt, an dem Gott nicht anwesend ist, noch nicht einmal einen Dornbusch. Sehen wir genauer hin, hören wir genauer hin, denn die Schöpfung hat uns viel über Gott zu erzählen. Und mein dritter und letzter Gedanke, wir dürfen und sollen die Schöpfung wertschätzen. Gott wird eines Tages die Schöpfung zusammen mit uns erneuern. Dieselbe Schöpfung, die jetzt furchtbar leidet, an uns und mit uns. Noch einmal Paulus, im Römerbrief findet ihr das im 8. Kapitel. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Gott möchte, dass wir bis dahin, wenn Gott alles neu macht, verantwortlich mit dem umgehen, was er uns geschenkt hat an Tieren und Pflanzen, Flüssen und Seen, Wäldern und Bergen und so vielem mehr an unglaublichem Reichtum. Leider gibt er uns nicht immer detaillierte Anweisungen, wie wir das in unserer hochkomplexen, modernisierten, ressourcenhungrigen Welt tun können. Aber die Grundlinien sind klar. Im Buch der Sprüche heißt es, der Gerechte erbarmt sich seines Viehs, aber das Herz des Gottlosen ist unbarmherzig. Und im 2. Buch Mose, am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Vieh. Wir sollen Mitleid mit unseren Mitgeschöpfen, den Tieren, haben. Wir sollen sie nicht quälen und ihnen auch Ruhe gönnen. Dasselbe gilt natürlich auch für die Natur, die uns ernährt. Im zweiten Buch Mose wiederum heißt es, 6 Jahre sollst du dein Land besäen und seine Früchte einsammeln. Aber im 7. Jahr sollst du es ruhen und liegen lassen, dass die Armen unter deinem Volk davon essen. Und was übrig bleibt, mag das Wild auf dem Felde fressen. Ebenso sollst du es halten mit deinem Weinberg und deinen Ölbäumen. Eines Tages, das ist Gottes Plan, wird die Rivalität und Entfremdung, die jetzt noch zwischen uns und der Schöpfung wie ein Abgrund klafft, überwunden werden. Ihr kennt diese Worte sicherlich aus dem Buch Jesaja. Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden zusammen weiden, dass ihre Jungen beieinander liegen. Und Löwen werden Stroh fressen wie die Rinder. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter und ein entwöhntes Kind wird seine Hand stecken in die Höhle der Natter. Gott sehnt sich danach, seine Schöpfung zurechtzubringen, zu erlösen, Mensch, Tier und Natur. Interessanterweise sagt Jesus im Missionsbefehl, zum Beispiel Markus kann man das nachlesen, 16, Vers 15, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur, so heißt es bei Luther. Aller Schöpfung, so heißt es in der Elberfelder. Allen Geschöpfen, so heißt es in der Einheitsübersetzung. Ja, heißt das auch den Tieren und den Pflanzen? Manchmal spreche ich ja mit meinen Pflanzen, muss ich zugeben, wenn ich sie gieße und sage, schön wachsen, ich habe keinen krümmen Daumen, aber bitte schön wachsen. Franziskus von Assisi zumindest hat das so verstanden, dass man auch den Tieren von Gott erzählen soll. Dazu möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Eines Tages war er mit einigen seiner Gefährten unterwegs, der Franz, um den Menschen in seiner Umgebung das Evangelium zu predigen. Als sie an einer Baumgruppe vorbeikamen, auf der viele Vögel saßen, sagte Franziskus zu seinen Gefährten, »Wartet hier auf mich, ich will meinen kleinen Schwestern den Vögeln predigen.« Er ging zu der Baumgruppe und sprach zu den Vögeln davon, wie reich sie doch von ihrem Schöpfer beschenkt seien. Er ermahnte sie, Gott deswegen zu preisen. Die Vögel verhielten sich ganz still und ließen sich noch von Franziskus segnen, bevor sie sich zwitschernd in die Lüfte erhoben. Ein anderes Mal hielt Franz einen Jungen an, der mit wilden Turteltauben auf dem Weg zum Markt war. Franziskus bat ihn, die Tauben nicht an Menschen zu verkaufen, die grausame Dinge mit ihnen tun würden. Spontan schenkte der Junge dem Franziskus die Vögel. Der trug sie zu den Behausungen seiner Gefährten und baute dort Nester für sie, wo sie brüteten und sich an die Menschen gewöhnten. Es wird noch erzählt, dass Franziskus ein Lieblingstier hatte, die Lerche. Die hat ihn nämlich mit ihrem grauen Gefieder an die einfachen Gewänder seiner Bruderschaft erinnert. Lerchen waren es wohl auch, die laut zwitscherten, als Franziskus im Oktober des Jahres 1226 in seinem kleinen Kloster bei Assisi starb. Und als sein Gesang zur Ehre Gottes, den er noch auf dem Sterbebett angestimmt hat, verklungen ist und verstummte, da führten die Lerchen den Gesang fort. So erzählt man sich. So ein bisschen ein moderner Franziskus, naja gut, nicht so ganz modern, ist leider auch schon tot, ist für mich Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, der Menschenfreund, ist von dem Tierfreund nicht zu trennen. Ich habe gelesen, dass die Hände, dieselben Hände, die seinen Patienten im Krankenhaus von Lambarene in Gabun im Regenwald, dieselben Hände, die da den Menschen geholfen haben, ihnen Linderung und Heilung gebracht haben, das sind dieselben Hände, die zärtlich seine Katze Sissi, die Pelikane Tristan und Parsival, die Antilopen Erika und Leonie und die Wildschweine Thelma und Isabella und die anderen vierbeinigen oder gefiederten Freunde in Lambarene gestreichelt haben. Nun will ich gar nicht sagen, dass jeder von uns oder jede von uns ein Franziskus oder ein Albert Schweitzer sein müssen. Aber wenn wir Gott, dem Schöpfer, Wertschätzung entgegenbringen wollen, dann müssen wir lernen, das wertzuschätzen, was er mit so viel Kreativität und Liebe zum Detail geschaffen hat. Ich denke, dass viele von uns sich heute von der Schöpfung entfremdet haben. Wenn ihr nicht dazu gehört, dann könnt ihr euch da ausschließen. Aber oft nehmen wir die Schöpfung eher als unwürdig wahr und unberechenbar. Da birgt jede Beere, die wir am Wegrand finden, die Gefahr, giftig oder verschmutzt zu sein. Der Fuchsbandwurm. Und ungewöhnlich aussehende Tierchen, die werden schnell zertreten, bevor sie uns Schaden zufügen können. Wir gehen an Wild- und Heilkräutern achtlos vorbei, weil wir nicht mehr wissen, was es überhaupt ist, was Gott uns da gegeben hat zu unserem Wohlbefinden und unserer Gesundheit. Und in den Wald trauen wir uns auch nicht mehr. Da sind ja die Zecken und die Wildschweine. Dabei kann es so wunderschön sein, und manchmal mache ich das auch, durch den Wald zu gehen und darüber zu staunen, wie Gott alles zu unserem Wohl hat wachsen lassen. Zur Nahrung und Freude für Mensch und Tier. Manchmal, wenn man dann so ein von Tau überzogenes Spinnennetz sieht, egal wie man zu Spinnen steht, aber dann kann man doch auch sich an die Größe des Schöpfers erinnern, der seine Welt bis ins kleinste Detail hineinplant. Und das Gezwitscher der Vögel, das kann dann tatsächlich uns dazu animieren zu sagen, ja, so wie die Vögel Gott preisen, so will ich Gott auch preisen. Ich denke, es wäre schade, wenn wir auf Dauer unserer Umwelt entfremdet blieben, unserer natürlichen Umwelt. Denn dadurch entgehen uns wesentliche Charakterzüge und Eigenschaften Gottes. Seine Schönheit zum Beispiel, die in Natur auch entdeckt werden kann. Seine Kreativität. Seine Macht, die sich in den Urgewalten der Natur zeigt. Und ich denke auch sein Humor, der so unglaublich komisch aussehende Wesen hervorbringt. Wie zum Beispiel, ich wusste gar nicht, dass das gibt, das habe ich neulich entdeckt, in einer Zeitschrift den Kasua in Neuguinea. Das ist so ein großer Laufvogel, der so einen riesen, riesen Horn auf dem Kopf hat und keiner weiß, warum eigentlich. Vielleicht hat Gott sich da einfach einen Spaß erlaubt. Hat er halt ein Horn auf dem Kopf. Das Lama in den Anden. Lamas sehen eigentlich auch ganz schön lustig aus. Wir sind mal mit unserem Hauskreis auf einer Lama-Tour gewesen. Das sind echt witzige Tiere, als ob sie von einer anderen Welt kommen. Oder den Tapir in Brasilien. Also es gibt da schon spannende Geschöpfe. Lassen wir uns von Gott einladen, seine Welt ganz neu zu erkunden und in den Pflanzen und Tieren um uns herum seine Schöpferhand zu entdecken und seine Schöpferstimme zu hören. Das wird uns mit der Zeit dann auch helfen, respektvoll und wertschätzend mit der Natur und ihren Ressourcen umzugehen. Zum Abschluss möchte ich euch noch ein Gedicht vorlesen. Christus in der Schöpfung von Werner Bergengrün. Das war ein Schriftsteller, 1892 geboren. Eigentlich aus Riga, hat aber dann in Deutschland gelebt und ist Christ, zumindest wenn man das so seine Gedichte liest. Um Verborgenes zu bedeuten, sprach der Herr, entsinnt er euch, gern von Hirten, Ackersleuten, Feigenbaum und Dorngesträuch. Von der Henne Flügel heben, Stein und Schlange und Skorpion. Ich der Weinstock, ihr die Reben und ich bin des Winzers Sohn. Dem Geborenen quoll entgegen warmer Tiergeruch im Stall. Und es stand an seinen Wegen Lamm und Fisch all überall. Fische strömten in die Netze und das Senfkorn wurde groß. In den Äckern lagen Schätze, perlenstill im Muschelschoß. Vor das Volk der Synagogen hat er offene Flur gestellt, Vögel unterm Himmelsbogen, Lilien auf dem Blütenfeld. Eselsfüllen, Geistestaube, Salz und Distel fehlten nicht. Und mit feuchten Erdenstaube gab er Blinden das Gesicht. Brunnen, Seen, Flüssen, Teichen war er innig im Verein und erhob zum höchsten Zeichen unser Brot und unseren Wein. Nichts, das aus der Erde mitten nicht sein rechtes Bild empfing und von rechtem Holz geschnitten war das Kreuz, daran erhing. Am verlassenen Sarkophage war Marie von Magdala, früh am ersten Ostertage stand er als ein Gärtner da. Und zuletzt den Erdengleisen fast entrückter Pilgersmann, sich den Jüngern zu erweisen, nahm er Fisch und Honig an. Selig, selig, die da glauben, selig, denn sie werden sehen. Einst wird sich das Kreuz belauben und die Schöpfung auferstehen. Amen.